Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen bei der Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Mein Name ist Deborah Dobratz und ich darf heute eine ganz faszinierende sportliche Persönlichkeit in unserem Podcast begrüßen. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die auf und neben dem Paddlecourt für Aufsehen sorgt. Sie ist aktuell eine der erfolgreichsten Paddelspielerinnen Deutschlands, amtierende deutsche Meisterin im Doppel und das gemeinsam mit ihrer kongenialen Partnerin Viktoria Kurz. Aber das ist längst nicht alles. Unsere heutige Gästin hat einen spannenden Weg hinter sich. Ursprünglich aus dem Tennis kommend, hat sie 2019 im Frankreich-Urlaub zum ersten Mal den Paddelschläger in die Hand genommen. Und seitdem hat sie der Sport nicht mehr losgelassen. Heute ist sie nicht nur sportlich ganz vorn mit dabei, sondern auch Unternehmerin, Netzwerkerin und Social-Media-Persönlichkeit. Denise Höfer ist ein echtes Multitalent. Auf Mallorca trainiert sie Promis wie Jürgen Klopp und Sami Khedira. Sie organisiert Events, baut mit ihrer Firma D-Style eine starke Marke im Sport- und Lifestyle-Bereich auf und steht trotzdem mehrmals pro Woche selbst auf dem Court. Bei allem Ehrgeiz und sportlichem Anspruch steht bei ihr vor allem eins im Fokus, die Freude am Spiel. Generell lebt sie die Philosophie Leichtigkeit statt Leistungsdruck und inspiriert damit eine ganz neue Generation von Paddle-Begeisterten. Ich freue mich riesig, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Denise Höfer.
Hallo Debbie, schön, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du da bist, wobei wir natürlich sagen müssen, wir nehmen heute remote auf und sitzen uns leider nicht persönlich gegenüber. Das ist aber dem geschuldet, dass du einfach unheimlich viel zu tun hast, richtig?
Das ist korrekt, was du sagst, Debbie. Und ich freue mich trotzdem, dass wir jetzt zumindest remote die Zeit finden, hier gemeinsam ein bisschen was aufnehmen zu können und den Leuten ein bisschen vielleicht auch den Paddlesport näher zu bringen. Und ja, bin gespannt, was hier heute so passiert.
Ja, wir schauen einfach mal, wohin uns das Gespräch so führt. Ich würde aber tatsächlich mal mit der Sportart an sich anfangen, denn sie ist ja noch ziemlich neu, in Anführungsstrichen. Für dich jetzt nicht. Aber für den ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin, kennen vielleicht Paddle, Paddle, Paddle überhaupt gar nicht so doll. Magst du ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, sehr gerne. Wie du schon sagst, die Sportart ist relativ neu, vielleicht sogar eine Trendsportart, die sich aber aktuell zu einer etablierten, nicht mehr wegzudenkenden Sportart weltweit gerade am entwickeln ist. Du hast hier eine Mischung aus Tennis und Squash, sprich wir sprechen hier von einer Schläger-Ballsportart und die man im Doppel spielt. Im Vergleich zu Tennis hast du die Wände außenrum. Sprich, du spielst in einer Art Glaskasten, Käfig, die du wiederum ja ähnliche Elemente im Squash hast, spielst aber wie beim Tennis-Doppel 2 gegen 2.
Kann man denn dann wie beim Squash die Wände mitbenutzen beim Spielen?
100% kannst du das. Und das bringt vor allem für einen alteingesessenen Tennisspieler wie mich eine neue Dimension mit ins Spiel. Mehr Kreativität. Und plötzlich kommen die Bälle von überall und nicht nur von vorne. Und gerade das macht aber auch den Spaß aus.
Und dann entsprechend auch die Schnelligkeit und Action vom Spiel, oder?
100%. Neben der neuen Dimension, die du plötzlich mit dabei hast, es ist ein extrem reaktiver Sport, weil du natürlich sehr nah deinen Gegnern gegenüberstehst. Und natürlich ist viel Action auf dem Platz geboten, eben durch die Reaktion, eben dadurch, dass der Ball von jeder Wand letztendlich wieder zurückkommen darf und kann. Und ja, einfach ausprobieren und dann wirst du sehen, plötzlich bist du in einem 360-Grad-Feld gefangen, wo du dich plötzlich bewegst und schauen kannst, wie bekomme ich den Ball wieder auf die andere Seite zurück.
Ist es denn derselbe Ball wie beim Tennis auch? Oder ist es ein Squashball?
Nein, wenn du den Ball anschaust, ohne den zu berühren, würdest du sagen, oh, ein Tennisball. Sieht 1:1 aus wie ein Tennisball. Wenn du den Ball aber dann in die Hand nimmst, spürst du, dass der ein bisschen weniger Druck hat. Letztendlich sieht es aus wie ein Tennisball, ist ein bisschen druckreduzierter, damit er nicht so einen extremen Bounce hat, sprich nicht so extrem aus dem Glas, der Wand wieder rausspringt.
Du hast 2019 zum ersten Mal eine Berührung gehabt mit Paddle. Magst du uns davon mal erzählen, wie das damals war? Weil du warst ja eigentlich Tennisspielerin, richtig?
Ja, genau. Ich bin bis heute noch mit Herztennisspielerin, muss ich ganz kurz dazu sagen. In meiner Brust schlagen auf jeden Fall zwei Herzen. Das ist Padel und Tennis. Und Tennis, ich habe jahrelang erste Bundesliga gespielt, mit 15 Jahren damals schon zweite Bundesliga. Lieb den Sport, macht mir unheimlich viel Spaß. Ich wurde auch schon davor, vor 2019 des Öfteren angesprochen, ob ich denn nicht mal Padel ausprobieren möchte. Und ich habe mir das immer angeschaut und dachte so, boah, nee, ganz ehrlich, ich bin Tennisspielerin. Was soll ich auf so einem kleinen Platz? Und dann ist man noch zu zweit, da bewegt man sich nicht, das ist langweilig. Ja, und dann 2019 haben Freunde von mir und ich mich nach Südfrankreich eingeladen, nach Nizza, für ein Wochenende. Da, die hatten einen Paddelplatz mit am Haus. Und ich hatte mich erst ein bisschen dagegen gesträubt und dann dachte ich so, okay, let's give it a chance, let's give it a try. Bin runtergeflogen. Hab freitags den Paddelplatz betreten und bin im Prinzip außer zum Schlafen, Essen oder mal kurz in den Pool springen, nicht mehr vom Paddelplatz runter. War direkt infiziert.
Was war denn das für ein Gefühl für dich damals, dass du da gar nicht mehr auffangen konntest?
Ich glaube, diese Neugier und diesen Hunger, was Neues zu lernen, eine neue Sportart. Ich bin generell extrem sportlich, mache gern Sport und vor allem, wenn ein Ball und ein Schläger mit im Spiel ist, sowieso, dann ist es für mich immer gleich so, ja, einfach eine Freude, die da geweckt ist. Und plötzlich hast du einen Partner an deiner Seite und plötzlich hast du ein ganz kreatives Spiel, das plötzlich neu auf dich zukommt, wo der Ball plötzlich doch, wie gesagt, anders als beim Tennis, auch von hinten und von der Seite kommen kann. Und wenn der Ball an dir vorbeigehauen wird, ist der Punkt noch lang nicht vorbei.
Du sagst es gerade, du stehst mit Partner oder mit Partnerin auf dem Feld. Padel wird eigentlich nur als Doppel gespielt und nur zu Trainingszwecken würde man alleine spielen, richtig?
Das ist korrekt, was du sagst, Debbie. Paddle ist eine Doppelsportart. Deshalb ist es auch ein extrem kommunikatives Teamwork, was du da immer hast. Du sprichst selbst während des Ballwechsels extrem oft mit deinem Partner, was die Gegner machen, was du machst. Deswegen ist es auch unheimlich wichtig, dass du einen Partner, einen Paddle-Partner an deiner Seite hast, mit dem du dich auf dem Platz gut verstehst und die Kommunikation gut läuft.
Welche Querverstrebungen in Anführungsstrichen gibt es denn zum Tennis? Was hat dir denn aus deiner Tenniskarriere geholfen, mitzunehmen in deine Padelkarriere?
Naja, ganz offensichtlich hast du einen Schläger und einen Ball. Und
Ja.
der Ball ist auch sehr ähnlich dem Tennisball. Und du hast ein Netz, über das du spielen musst, in ein Feld, in das du reinspielen musst. Das sind ja alles Komponente, die du eins zu eins auch im Tennis hast. Und im Tennis hast du natürlich ja auch ein Doppel. Na, und ich habe auch im Tennis immer schon ganz gern Doppel gespielt. Von daher gibt es sehr, sehr viele Komponente. Und solange der Ball vor dir abspringt und den vor dem Glas, sprich bevor die Wand oder das Glas berührt, triffst, ist es doch sehr ähnlich dem Tennis. Und du hast natürlich von Anfang an eine gewisse Auge-Ball-Koordination. Du kannst den Abstand da richtig einschätzen. Und da ist der Einstieg natürlich um einiges einfacher, wie wenn du noch nie eine Ballsportart davor betrieben hast.
Hast du denn vorher auch mal Squash gespielt?
Shame on me. Habe ich genau einmal getan in meinem Leben. Das war vielleicht vor 10, 15 Jahren und dann irgendwie nie wieder, nein.
Ist auch spannend und trotzdem hat dich das Paddle-Spiel so gecatcht, dass du dann gesagt hast, ich konzentriere mich jetzt nur noch darauf.
Ja und nein. Also ich bin da so ein bisschen reingeschlittert, um fast schon zu sagen. Ich kam dann zurück nach Deutschland und dann wurde ich auch gleich eingeladen und von ehemaligen Tennisspielern gefragt, weil in Deutschland hast du natürlich das Phänomen, dass die meisten guten Padelspieler einfach ehemalige Tennisspieler sind, da du natürlich einen großen Vorteil hast und es ja noch aktuell keine, ja, Erwachsenen gibt, die da schon als Kind letztendlich reingewachsen sind oder reingerutscht sind in den Padelsport, weil es damals einfach noch kein Padel in Deutschland gibt und die Tennisspieler dann doch da einfacher adaptieren. Und deshalb definitiv zurück in Deutschland angesprochen und ein halbes Jahr später wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, in der Nationalmannschaft zu spielen. Für
Wow.
mich war das eigentlich Spaß. Also ich, in erster Linie war da nie der Leistungsgedanke mit dahinter. Für mich ist einfach, wenn ich auf dem Paddleplatz sein darf, das ist mein Happy Place. Das war und ist genauso, wenn ich auf dem Tennisplatz bin. Da gibt es den Schläger, da gibt es den Ball. Und das ist wie eine Art Therapie für mich. Das sind alle anderen Gedanken, Probleme oder irgendwelche Projekte, die du sonst gerade hast, die dich extrem beschäftigen, einfach mal für ein, zwei Stunden verschwunden.
Das heißt, Paddle ist für dich viel mehr als nur ein Sport.
Definitiv. 100%. Aber wie gesagt, das ist bei mir schon immer so mit Sport gewesen, vor allem wenn ein Spiel dahinter ist. In dem Moment, wenn du auf dem Platz stehst, du hast deinen Partner, du hast den Schläger, du hast den Ball und dann hast du so viele Emotionen da auf dem Platz und das geht ja, wie du vorhin schon erwähnt hast, extrem schnell. Du brauchst viel Reaktion, da ist viel Action. Das ist wirklich wie für mich komplette Therapie. Und man sagt ja auch nicht umsonst bei Menschen, ja, mach Sport, das tut dir gut. Und dabei meint man ja nicht nur letztendlich die Physis oder ja die körperliche Fitness, sondern einfach auch den mentalen Aspekt. 100%.
Du bist national, aber auch international unheimlich erfolgreich. Wie lange hat es denn gedauert? Würdest du zurückblickend sagen, bis du an deinem Leistungsmaximum angekommen bist?
Ich würde gar nicht sagen, dass ich in meinem Leistungsmaximum angekommen bin, um ehrlich zu sein. Ich spiele den Sport jetzt knapp 6 Jahre. Und wenn ich überlege, wie lange und wie viel ich mich im Tennis verbessert habe und wie oft ich jede Zeit noch ein bisschen was wieder dazulerne im Paddle, da glaube ich, ist noch viel Luft nach oben da, die man mit Sicherheit auch ausnutzen kann, mag, wenn man möchte. Ich bin ja immer wieder am neuen Trickshots am Lernen und durch die vielen Dimensionen, dass der Ball ja über die Doppelbande kommen kann, über die Rückbande kommen kann, dass du selbst dagegen dein eigenes Glas schlagen darfst, bevor der Ball rübergeht. Da gibt es ja endlose Variationen. Und deswegen glaube ich bis heute, dass da immer noch viel Luft nach oben da ist, um doch noch ein bisschen zuzulegen, sagen wir so. Und da ist natürlich der große Unterschied bei mir auch zum Tennis. Ja, im Tennis habe ich mein Maximum, mein bestes Niveau natürlich schon vor vielen Jahren erreicht. Und da werde ich nie wieder hinkommen. Aber es ist natürlich immer wieder eine Freude, wenn du auf dem Paddleplatz bist und sei es durch Zufall oder einfach auch, weil du es wirklich probiert hast in dem Moment, ja, einen neuen Trickshot ausprobierst, das Neues, letztendlich dazu kommt, was du wieder gelernt hast, und das schüttet unheimlich viel Endorphine dann wieder in deinem Körper mit aus.
Würdest du denn sagen, dass Paddle eine taktischere Sportart ist?
Definitiv. Du meinst taktischer als Tennis im
Ja,
Vergleich?
ja.
Anders. Anders taktisch. Paddle ist eine der Nummer 1 Regeln, die Fehlervermeidungs Taktik. Sprich, du möchtest im Paddel erstmal den Punkt aufbauen. Wenn du heute, du hast vorhin Social Media auch angesprochen, auf die Social Media Kanäle schaust und mal wirklich die Videos der Top Stars und Profis anschaust, da hast du Ballwechsel, Rallyes, die gehen 2, 2,5 Minuten.
Wow.
Heißt, der Punkt wird immer und immer wieder aufgebaut. Das ist im Tennis undenkbar. Sprich, im Tennis versuchst du doch irgendwie den Punkt und den Ball dann zu finishen. Und im Paddel, vor allem im Frauenbereich, wird doch immer wieder mehr aufgebaut und mehr aufgebaut und strategisch anders gespielt als beim Tennis. Aber ich will gar nicht sagen, mehr oder weniger, nennen wir es einfach anders und über längere Perioden.
Du hast gerade schon die Trickshots angesprochen. Würdest du uns da einmal ein bisschen abholen und uns erklären, was es genau ist und wie man das auch erlernen kann?
Das ist gar nicht so einfach. Trickshots. Ein Trickshot kann alles Mögliche sein. Ein Trickshot kann sein, der kommt vom Glas, du spielst ihn durch die Beine zurück. Er kann sein, du spielst im Tennis nennt man das auch ein Tweener. Sprich, man schlägt den Ball vorwärts oder auch rückwärts durch die Beine ins gegnerische Feld oder über das eigene Glas. Es kann sein, der Gegner schmettert, du rennst nach vorne ans Netz. Weil das ist ja der erste Reflex. Wenn der Gegner schmettert, rennen wir nach vorne im Vergleich zum Tennis, wo wir nach hinten rennen. Und spielst den Ball dann seitlich über den Zaun. Wir nennen das por cuatro. Ja, sprich hinten raus über die 4, weil der Zaun hinten 4 Meter hoch ist. Oder seitlich über die 3 Meter raus. Also, das ist genau das, was ich angesprochen habe. Es gibt einfach so viele unzählige Varianten und Möglichkeiten. Ja. Um zu erlernen, das ist einfach Practice, das ist Übungssache.
Wann hast du denn entschieden, dass du dich jetzt nur noch auf Paddle konzentrieren würdest und dann auch entsprechend so einen mega Laufweg da jetzt hinzulegen und so erfolgreich zu werden? Wann kam die Entscheidung?
Diese Entscheidung, du sprichst jetzt im Vergleich zum Tennis, korrekt?
Ja.
Oder was? Ja, du darfst nicht vergessen, die Periode vor 6 Jahren, als ich angefangen habe mit Paddelspielen und wie gesagt, das alles am Anfang so organisch lief, ohne geplant war, irgendwie jetzt da nochmal eine Karriere hinzulegen. Ich komme ja, wie gesagt, aus dem Tennis und ich hatte eigentlich meine sportliche Karriere schon, bevor ich mit Paddel angefangen hatte, lang beendet im Tennis. Ich habe zwar nach wie vor, weil, wie schon erwähnt, für mich ist Ballsport, Racketsport einfach eine Therapie und da, wo ich glücklich dort, wo ich glücklich bin. Deshalb, es war gar nicht so, ich habe Tennis aufgehört, um Paddel oder mein professionelles Tennis aufgehört, um professionell Paddel zu spielen. Das gab es ja bei mir nie, da ich ja davor schon lang zwar Tennis noch fast täglich gespielt habe, aber einfach mit dem Spaß und dem Gesundheits- und Fitnessfaktor dahinter und nicht mehr mit dem Leistungssportfaktor dahinter. Und plötzlich gab es da Paddel. Und plötzlich kam dann eine neue Möglichkeit, nochmal einen weiteren Sport professionell oder leistungsmäßig zu betreiben. Und ja, ich muss dich jetzt enttäuschen, ich bin ja auch kein 18 oder 20 mehr. Deswegen war das nicht unbedingt jetzt in der Planung, nochmal einen Sport auf einer höheren Ebene zu betreiben. Das kam einfach so organisch, mit Glück, mit Spaß und plötzlich wurde der Sport immer bekannter und bekannter.
Und dann natürlich wurdest du auch erfolgreich und erfolgreicher.
Ja, ich glaube, wenn man dann einfach mal so drin ist, auch in dem Ganzen, und wie gesagt, ich glaube, ich bin einfach komplett Vollblutsportlerin, gar nicht wegen des Leistungssports, sondern einfach, ich liebe Sport. Ja, das ist mein Escape Place, mein Happy Place, mein einfach, es geht mir einfach gut und ich brauche es auch, wenn ich sehr viel arbeite und sehr viel zu tun habe, mich dann einfach zu bewegen. Ich habe einfach diesen Bewegungsdrang und klar, dann habe ich angefangen, mehr zu trainieren. Dann kamen die ersten Erfolge. Dann habe ich angefangen, mit Vicky zu spielen vor 4 Jahren oder so. Und seit 3,5 Jahren sind wir jetzt in Deutschland ungeschlagen, haben kein Match verloren hier gegen ein deutsches Paar oder gegen ein Paar hier in Deutschland, sind amtierende und dreifache am Stück deutsche Meister, haben 2 internationale Siege bei Turnieren bekommen, gewonnen. Und dann natürlich, wenn du dann das erste Mal auch im Nationalmannschaftstrikot aufläufst und zum ersten Mal für dein eigenes Land eine Weltmeisterschaft spielen darfst, ist natürlich eine ganz andere Ehre plötzlich, die du da hier bekommst und nochmal ein ganz anderer Ansporn dahinter.
Ihr habt auch zusammen die European Games in Krakau gespielt, gell?
Das ist korrekt. Richtig, was du sagst. Es soll ja stattfinden, dass irgendwann Padel hoffentlich auch olympisch wird. Und aus diesem Grund haben die dann erstmalig in Krakau die European Games Padel mal ausprobiert, zu schauen, wie kommt der Sport an, wie kann man den integrieren. Und ja, durften da auch für Deutschland gemeinsam antreten.
Waren da viele Zuschauer? Wie war das damals in Krakau?
Krakau war relativ überschaubar an zuschauermäßig. Ich glaube, die Turniere, wo am meisten Zuschauer mit am Start waren, waren die Weltmeisterschaften. Ich habe das große Glück und ja, bin auch sehr froh, dass ich jetzt mittlerweile schon 3 Weltmeisterschaften spielen durfte für Deutschland. Und die meisten Zuschauer waren damals in Katar bei der Weltmeisterschaft, wo du natürlich siehst, dass gerade auch in den arabischen Ländern der Sport extrem weit schon verbreitet ist.
Was würdest du schätzen, wie viele Zuschauer waren da?
Och, Debbie, diese Frage kann ich dir absolut nicht beantworten und da möchte ich auch gar nichts Falsches sagen. Es ist
Auch echt immer
definitiv
schwierig,
bei den
gell?
Spielen, ja, da bin ich nicht gut mit solchen Sachen. Mit den Spielen mit Deutschland definitiv noch Luft nach oben, da Deutschland jetzt ja wirklich kein Top-Top-Paddle-Land ist. Wir sind nicht schlecht, aber natürlich, wenn du dann Spanien im Finale hast gegen Argentinien, das sind die 2 Top-Nationen im Paddle bei den Männern als auch bei den Frauen, da hast du ausverkauftes Stadion. Ja.
Was würdest du denn sagen, macht Paddle-Turniere ganz generell so unvergleichbar, wenn du uns mal so ein bisschen durch so ein Turnier mitnimmst, weil viele so ein Turnier vielleicht auch noch nicht gesehen oder
Ich
erlebt
glaube,
haben?
das ist schon sehr, also du meinst jetzt als Spieler, ne? Aus
Auch von
Spielersicht.
außen, sowohl als auch.
Ich glaube, es ähnelt doch in vielen sehr den Tennisturnieren, weil, wie du vorhin schon erwähnt hast, komme ich ja vom Tennis und das ist schon sehr ähnlich, ne? Es werden auch viele Padelturniere auf Tennisanlagen gespielt. Zum Beispiel auch die Weltmeisterschaft in Katar oder in Dubai. Da wurden die Padelplätze auf den Tennisplätzen beziehungsweise im Stadion aufgebaut, wo normalerweise die ATP-Tennisturniere stattfinden. Heißt, du hast wirklich auch dann den Flair von den großen, ja, traditionell bekannten Tennisturnieren, den du da mitnimmst. Und dann hast du natürlich auch kleinere Weltranglistenturniere oder also internationale Turniere oder auch deutsche Turniere, die doch sehr dann letztendlich dem Modi ähneln, wie es auch im Tennis stattfindet. Ja, du kommst hin, da gibt es einen Spielplan, du bist angesetzt auf dem und dem Court um die Uhrzeit. Und genauso wie bei einem Tennisturnier hast du dann eine Draw, hast du eine Auslosung, wo du als Sieger in die nächste Runde kommst und das Ganze sich letztendlich doch sehr ähnlich wie beim Tennis verhält. Die Stimmung ist normal eine andere. Im Padel ist es viel lockerer. Da ist das, vor allem auch was die Zuschauer betrifft, da wird im Stadion gefeiert, die singen, die klatschen, da läuft auch oft Musik. Was im Tennis dann doch eher sehr ruhig und ich meine, du kennst das, dieses typische Quiet, please. Ja, da ist Tennis doch elitärer, ruhiger, ein bisschen angespannter, als es beim Padel ist.
Das heißt, wie würde ich mir denn das vorstellen? Die bauen da auf dem Tenniscourt einen Glaskasten hin, der 20 auf 10 Meter groß ist.
Bei den großen Turnieren völlig korrekt in den Stadien, 100%, genauso wird es da gemacht. Dann hast du natürlich aber auch die Außencourts oder kleinere Turniere. Da wird natürlich auf vorinstallierten Paddle-Anlagen oder Paddle-Clubs gespielt.
Und der Untergrund, wäre der dann, ist der eigentlich Gummi? Der muss ja Gummi sein dann. Oder hart.
Naja, ich meine, dafür hast du ja die Paddleplatzbauer und die beiden bekannten Paddelfirmen. Die kümmern sich um solches Ding. Ganz ehrlich, ich bin kein Paddleplatzbauer. Ja, du musst natürlich, Spaß ohne, einen gewissen Untergrund, eine Plattform drunter legen. Die muss installiert werden. Ja, und dann hast du eben diese Art Kunstrasen, die letztendlich draufgelegt wird in den Glaskasten rein. Aber mittlerweile ist das Ganze so professionalisiert, dass sie das wirklich in kürzester Zeit auf die Beine stellen können und wirklich auch mit sehr guter Qualität.
Meistens ist der Boden doch blau, oder? Ist das richtig?
Ja, Blau ist eines der meistgenutzten Farbe, die meistgenutzte Farbe im Padel. Du hast aber auch Rot, du hast Grün und mittlerweile auch so ein schwarz-dunkles Anthrazit. Der Belag ist genau der gleiche. Letztendlich ist es nur die Farbe, die da variiert und das ist einfach Geschmackssache. Auf Blau siehst du natürlich den Kontrast des gelben Balles am besten und deshalb ist es natürlich auch der meistverbreiteste Platz oder die meistverbreiteste Platzfarbe.
Steht es auch so ein bisschen für die Sportart an sich? So dieses farbige, actionmäßige, einfach auch ein bisschen sich abzusetzen von anderen Sportarten?
Naja, gut, aber du hast es ja im Tennis auch. Je nachdem, wo du spielst, Tennis, du hast die French Open auf rotem Sand, du hast Wimbledon auf grünem Gras, du hast Australian oder US Open, je nachdem, auf blau oder grün. Ja, also du hast ja verschiedene Platzfarben auch im Tennis, ne? Ich glaube wirklich, ja, wie du schon sagst, Padel ist eine extrem dynamische Sportart, eine Action-Sportart, ein Sport, der Trend, Lifestyle, schrill ist und definitiv hilft es, das Ganze nochmal hervorzuheben.
Es ist dieser Event-Charakter von der Sportart an sich, dass es gerade im Moment zu so einer Art, in Anführungsstrichen, Lifestyle-Produkt wird?
Ich glaube, dass momentan Padel so eine Art Lifestyle-Produkt wird oder ich denke auch auf jeden Fall schon geworden ist. Da gibt es viele Faktoren. Na? Du hast einmal natürlich diesen einfachen Zugang zum Sport. Bis zu einem gewissen Niveau kannst du den Sport relativ einfach erlernen im Vergleich zum Tennis. Letztendlich, wenn du mir 4 Personen gibst, gehe ich mit denen eine halbe Stunde auf den Platz, erkläre denen das Spiel, zeige denen 2, 3 Tricks und Übungen und dann können die nach einer halben, dreiviertel Stunde schon wirklich ein Spiel und Punkte miteinander spielen. Und dadurch sind die natürlich relativ schnell hooked und haben relativ schnell Spaß. Das ist im Tennis undenkbar. Im Tennis, der Sport ist, was die Technik betrifft, vor allem auch den Einstieg betrifft, von der Anforderung viel höher und ohne 10 Trainerstunden wirst du nie eine Chance haben, dort ein Match spielen zu können. Sprich, du hast einmal diese sehr niedrige Einstiegsbarriere. Ja, dass du relativ schnell da einfach auch den Spaß am Spiel schwindest. Und was natürlich mit dazu kommt, ist auch Social Media. Social Media spielt hier ein ganz großer Faktor. Du siehst immer mehr prominente Celebrities, Profisportler, sei es Ronaldo, sei es Messi, sei es Jürgen Klopp, aber auch die Formel-1-Fahrer oder eine Eva Longoria, sprich aus dem Entertainment-Bereich, die so von dem Sport gefesselt sind und Spaß daran haben, dass sie das natürlich auch auf ihren Social-Media-Plattformen zeigen und veröffentlichen. Und wir wissen alle, dass mittlerweile ja gewissen Altersgruppen alle auf Instagram, TikTok, was auch immer, auch vielleicht die ältere Generation noch mehr auf Facebook vertreten sind. Und natürlich jeder das dann sieht und sich denkt, was ist das? Ich möchte das ausprobieren, ja. Das kommt natürlich mit dazu. Und dann eben auch dieser Teamgedanke. Dieser Spaß, einen Partner an der Seite, zu haben, sprich diese soziale Komponente, das wird mittlerweile auch oft zum Business mitgenutzt. Viele nennen es auch das neue Golf, ja, wo auch Meetings und eben, wie ich eben schon sagte, Business-Meetings oder eben auch Besprechungen in Verbindung mit Paddle gemacht werden. Und ja, ich glaube, da gibt es viele Faktoren, die da eben mit einspielen.
Das ist Wahnsinn, auch was du eben schon gesagt hast, es ist unglaublich viele VIPs, viele, viele bekannte Persönlichkeiten sieht man immer häufiger auf dem Paddle Court. Es ist der Wahnsinn. Was glaubst du, was zieht die alle so an? Also, natürlich, du liebst den Sport, aber was hat diese ganzen VIPs dazu gebracht, zu sagen, hey, cool, ich probiere das jetzt mal aus?
Nein, du hast nicht vergessen. Also wir sprechen ja zu 70% von Sportlern oder ehemaligen Sportlern, ja, die in irgendeiner Sportart sehr gut sind. Mhm. Sprich, sei es im Fußball, im Tennis, in der Formel 1 oder im Basketball, im Boxen, wie auch immer. Und die natürlich neben ihrer Nummer 1 Sportart immer eine andere Sportart gerne betreiben in ihrer Freizeit, die denen Spaß bereitet. Und die eben neben ihrem Hauptsport dann auch in der Freizeit oder zum Ausgleich eben mitspielen können. Und da eben im Paddle diese Einstiegshürde doch sehr gering ist, finden die relativ schnell Spaß daran. Und die wollen ja auch diesen Wettkampfcharakter und können da relativ schnell dann auch ein Match oder ein Spiel mit anderen spielen.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du angefangen hast, VIPs zu trainieren oder da einen Anknüpfpunkt zu finden?
Naja, also Punkt eins, ich bin ja keine Trainerin. Na, der wie, also ich selbst würde mich jetzt nie als hauptberufliche oder nebenberufliche Paddeltrainerin schimpfen, definitiv nicht. Letztendlich aber aufgrund meiner beruflichen Tätigkeiten, aber auch aufgrund meines sportlichen Erfolges, kommt es natürlich immer wieder dazu, dass man bei Events, weil mittlerweile gibt es natürlich immer wieder mehr Celebrity-Events und ja, Pro-Am-Turniere und so weiter und so fort, in Berührpunkten kommt mit den Celebrities. Eben auch im Mallorca Country Club, in Santa Ponsa, der meinem Geschäftspartner gehört, mit dem ich zusammenarbeite. Und da auch, wo viele Prominente immer ein- und ausgehen. Und dann ergibt das eine so ein bisschen das andere. Also, wenn man sich halt trifft und dann wird gespielt und dann helfe ich denen natürlich, dann trainiere ich die natürlich ein bisschen. Das kommt immer mal wieder zwischendurch vor. Ja, und auch immer wieder mehr, immer vermehrt. Letztendlich, klar, das sind halt Persönlichkeiten, die man dann durch eben Presse oder eben, wie gesagt, weil sie eben etwas besonders gut können, kennt. Letztendlich kann es aber auch genauso sein, dass ich mal mit jemand anders spiele, mit einem Freund von mir, mit einem Geschäftspartner von mir. Der ist halt in dem Moment dann nicht in der Presse. Da ist es aber dann genauso.
Gab es denn irgendjemand, der ganz ausgesprochen talentiert war, von dem du es vielleicht gar nicht gedacht hättest?
Naja, wir müssen schon ehrlich zugeben, dass die ehemaligen Fußballer oder die Herren, die da aus dem Fußballbereich kommen, schon gar nicht so schlecht sind, da die natürlich viele gute Komponente mit reinbringen, das Ganze, sprich den Umgang mit dem Ball, die Auge-Ball-Koordination, den Ehrgeiz, haben die Fußballer immer ganz extrem, ne? Und auch den Spaß am Sport und die Freude. Und die Fußballer sind ja letztendlich gewohnt, ein Team zu haben, sprich mit jemandem zusammen zu spielen, im Vergleich jetzt zu einem Tennisspieler. Und ja, klar, also Jürgen Klopp definitiv, super talentiert, ehrgeizig, spielt den Sport so oft er kann, wenn er die Möglichkeit hat. mega Spaß mit ihm gemacht. Und daher würde ich sagen, definitiv eher, was du aber auch hast, sind natürlich die ehemaligen Tennisspieler, darfst du nicht vergessen. Ich spiele öfters mit Tommy Haas. Ja, da hat sich die letzten 2 Jahre wirklich sehr gut entwickelt. Natürlich auch mit dem Vorteil, mal die Nummer 2 in der Welt gewesen zu sein im Tennis.
Gibt es denn irgendwas, was dir aus deinem Trainings, in Anführungsstrichen, Trainingsalltag mit den VIPs im Mallorca Country Club ganz besonders im Kopf geblieben ist? War da irgendwas ganz Lustiges dabei?
Ich glaube, lustig sind immer ganz viele Spielesituationen, die du einfach hast, die da auf dem Platz passieren. Da ist ja, und das ist, glaube ich, auch so ein ganz großer, ja, ganz großes Plus des Paddles. Du hast ja immer diesen Fun-Fox-Faktor dabei, ja. Du hast immer unerwartete Situationen, die da passieren. Ein lustiger Ball, ein Netzroller, dass einer den anderen aus Versehen mal abschießt, ohne das jetzt irgendwie boshaft irgendwie geplant zu haben. Oder dass einer mal da nicht steht, wo er vielleicht gerade stehen sollte. Ja. Deswegen ist sehr viel Situationskomik einfach auf dem Paddleplatz immer, die du hast. Was aber natürlich für mich ja schon eine große Ehre oder schön war zu hören war, als ich mit Jürgen gespielt habe, Klopp, und er danach zu mir kam und meinte, Denise, du bist die beste Partnerin, mit der ich jemals gespielt habe, aber jetzt gar nicht vom Spielerischen her, sondern einfach von meiner Kommunikation und von meinem Teamwork auf dem Platz, da ich sehr viele klare Anweisungen während des Spiels ihm gegeben habe, wohin er sich bewegen soll, was die Gegner machen. Und gerade von einem Herr, der letztendlich einer der besten, erfolgreichsten Trainer ist, momentan oder war, wie auch immer, aktuell ist er als Trainer nicht tätig, aber jeder weiß, wie erfolgreich er in dem Bereich war. Und sowas von jemand zu hören, der letztendlich genau weiß, wie wichtig Anweisungen sind, korrekte und Teamleading, das war natürlich für mich schon war schön zu hören.
Gibt's was Schönes, wo du denkst, ach Mensch, das hätte ich vielleicht so ohne meine Paddle-Karriere gar nicht erlebt?
Viele, viele, viele Momente, definitiv. Nummer eins Moment ist, für sein eigenes Land bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft spielen zu dürfen. Ja, Anführungszeichen, den Adler mit auf der Brust mal wieder zu haben. Wir hatten den, als wir Weltmeisterschaft gespielt haben gegen Argentinien, Viertelfinale in Katar. Da sind wir eingelaufen und dann ist die Nationalhymne gelaufen. Und du stehst dann da und darfst dein eigenes Land vertreten. Das ist schon eine sehr große Ehre. Und dann auch nochmal einfach die Welt bereisen zu dürfen. Ich war Anfang des Jahres in Australien, in Melbourne und Sydney, wo wir gespielt haben bei 2 Turnieren. Auch das gehört definitiv dazu. Oder ich bin sehr oft auch in den Emiraten unterwegs, hatte dort die Ehre oder immer wieder, wenn ich dort bin, auch in Dubai mit Persönlichkeiten aus der Königsfamilie spielen zu dürfen.
Wow.
Und ja, und das ist schon so etwas, wo du sagst, hätte ich wahrscheinlich ohne mein Paddle eventuell so nicht erleben können. Na, und da gibt es wirklich viele Momente, die da zusammenkommen, zusammenspielen, sei es jetzt allein durch den Sport in Verbindung mit Business. Und ja, bin ich sehr dankbar dafür.
Ich finde, du bringst es unheimlich rüber, deine Leidenschaft für den Sport, aber auch so. Dieses Glücklichsein am Sport an sich und dann sehr, sehr demütig auch darüber zu sprechen. Was ist dir denn wichtig für dich, an andere Spielerinnen, Spieler, an junge Menschen weiterzugeben?
Da hast du vollkommen richtig erkannt. Ich habe da wirklich eine extreme Leidenschaft dafür und bin sehr dankbar, nochmal einen Sport gefunden zu haben, den ich auf Leistungsebene so betreiben darf und kann und der mir wirklich ans Herz gewachsen und ein Teil meines Herzens geworden ist. Und ja, was gebe ich jungen Spielern, Nachwuchsspielern mit für heute? Seid dabei mit Herz, mit Leidenschaft, mit Spaß und auch mit Disziplin. Wenn ihr was erreichen wollt, dann bitte arbeitet dafür. Und Arbeit ist nicht daheim an euren Social Media Kanälen im Bett zu verbringen, sondern wirklich auf dem Platz zu stehen, an eurer Technik zu arbeiten, euer Fitness mit letztendlich auf einen besseren Stand zu bringen, genauso aber auch die Regenerierungsphasen mit einzuplanen. Ganz wichtig, Regeneration in dem Sport. Und letztendlich verliert nie den Spaß dabei. Habt Spaß an dem, was ihr macht. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, jeder Tag ist nur Spaß, das ist es auch nicht. Ich habe letzten Interview auch von Ronaldo gesehen und man kann von ihm halten, was man möchte. Es ist für mich einer der besten Sportler dieser Welt. Und dieser Mensch bringt so viel Disziplin mit rein in den Sport. Und was er sagt ist, wenn ihn die Leute fragen, ob er wirklich jeden Tag gerne trainiert oder auch ins Gym geht, sagt er nein, definitiv nicht. Aber genauso wichtig ist es in den Tagen, wo man vielleicht denkt, jetzt möchte ich eigentlich gar nicht so extrem trotzdem die Einheit, wenn nicht gerade Rest Day ist, reinzubringen. Und solange euch das Spaß und Freude bereitet und ihr wirklich die Disziplin mitbringt, werdet ihr die Schritte nach vorne gehen.
Das tatsächlich, glaube ich, auch das, was man manchmal so ein bisschen vergisst, dass auch die Tage, an denen es dir, oder speziell die Tage, an denen es einem am schwersten fällt, etwas zu tun, die sind, an denen wir am meisten auch wachsen können.
100%, ganz genau. Und das ist aber auch was, ich sag dir ehrlich, auch die Erfahrung, die ich im Tennis dadurch bekommen habe, schon sehr früh. Ich habe früher als Jugendliche morgens von 6 bis 7 Tennis trainiert, 7:30 in die Schule gegangen, danach wieder ins Leistungszentrum nach Leim gefahren. Und das ist etwas, diese Grunddisziplin, die dir in deinem ganzen Leben weiterhilft. Und da geht es jetzt gar nicht nur um Padel oder um Fußball oder um Tennis, da geht es einfach auch darum, um deinen Arbeitsalltag später und deinen privaten Alltag. Du bringst eine ganz andere, ja, Disziplin in dein Leben rein und lernst ganz anders, aber auch mit Situationen umzugehen, weil letztendlich, gerade bei Turnieren im Padel, du verlierst immer wieder. Du kommst immer wieder an deine Grenzen. Und das zu lernen und vor allem auch den Umgang damit zu lernen, ist, glaube ich, etwas, das dir in deinem ganzen Leben, in deinem ganzen Alltag, weiterhilft.
Du bist so vielseitig. Ich habe gefühlt 10 Fragen im Kopf und muss mir die immer versuchen, so ein bisschen
Sternzeichen
durchzugehen.
Zwilling, Debbie, nein, Spaß.
Ah, du auch, ich auch.
Siehst du mal. Oh.
Arbeitsalltag ist auch ein gutes Thema. Du bist auch Unternehmerin. Möchtest du uns davon auch ein bisschen was erzählen?
Ja, du sehr gerne. Das ist ja das, was ich vorhin schon angedeutet hatte. Ich bin ja nicht direkt, ich habe ja Tennis nicht aufgehört, um mehr Padel zu spielen, sondern ich bin ja seit über 12 Jahren nun der Selbstständigkeit im Sportbusiness, im Management-Marketing-Bereich. Ja, wo sich eben bei mir diese Brücke bildet zwischen Sport und Business. Und für mich war auch relativ früh klar, ich habe meinen Universitätsabschluss in der Sport Economy gemacht. Sprich, für mich war relativ viel klar, ich möchte in dem Business-Bereich, wenn möglich im Sport mich platzieren, was ich auch getan habe. Für mich war aber auch relativ klar, dass es gar nicht unbedingt Tennis, weil damals gab es ja in meinem Leben erst Tennis und noch kein Padel sein muss, sondern auch andere Sportarten, die mich faszinieren und die mir Spaß machen. Und da mein Papa lieber gerne einen Jungen gehabt hätte, damals einen Dennis, aber dann doch Denise das wurde, hätte mich relativ klein schon mit ins Fußballstadion mitgenommen. Ich selbst habe kein Fußball gespielt, aber wie gesagt, bin seit klein auf immer schon fußballbegeistert mit gewesen, hat mich sehr interessiert und deswegen bin ich auch, was den Fußball betrifft, seit vielen Jahren im Fußballbereich mit beruflich tätig, sei es marketingmäßig, sponsoringmäßig und so weiter und so fort. Und auch im Tennis. Und jetzt wirst du vielleicht ja doch ein bisschen überrascht sein. Ich bin auch im Advisory Board von Octagon MMA. Octagon MMA ist europaweit die größte MMA-Organisation, das größte MMA-Unternehmen. Wir haben letztes Jahr den Weltrekord des größten MMA-Events im Eintracht Frankfurt Fußballstadion aufgestellt mit knapp 60.000 Zuschauern. Ja, nicht unbedingt den Sport, den man, wenn man mich vielleicht sieht, mir direkt zuschreiben würde. Ich selbst mache auch kein MMA.
Überhaupt
Aber wie du
nicht.
siehst, nein, nein, nein. Aber letztendlich auch hier wieder, ja, die Vielfalt in meinem Leben.
Aber wie bist du denn dazu gekommen?
Wie bin ich zum MMA gekommen? Lustige Geschichte. Da ich ja schon seit vielen Jahren im Fußballbereich arbeite und letztendlich hast du im MMA als auch im Fußball ähnliche Zielgruppen, was Fans betrifft, was Sponsoring, Marketing, Medienpartner betrifft. Und da ich doch im Fußball da ganz gut aufgestellt war, sind die Besitzer von Octagon MMA auf mich zugekommen und haben mich angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, auch bei ihnen im Advisory Board mit tätig zu sein, was Marketing, Media, Partner und so weiter und so fort betrifft. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns das mal ausprobieren und du wirst lachen. In genau einer Stunde habe ich da auch die nächste Videokonferenz mit denen. Genau.
Du, ja. Ich sage ja, du bist so vielseitig. Das ist der Wahnsinn. Wie sieht denn so ein, hast du überhaupt einen typischen Alltag? So einen typischen
Nein.
Tag?
Nein. Also doch. Doch, ich versuche und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil eben dieser Alltag bei mir nicht 100% gegeben ist. Ich habe sehr viele Routinen, die ich versuche, in meinen Tag mit einzubauen, die jetzt gar nicht nur unbedingt mit meinem Business verbunden sind, aber einfach Routinen, an denen ich festhalte und die ich brauche, wenn ich nicht reise. Ich reise ja auch sehr viel, bin sehr viel mit Paddle, aber auch beruflich unterwegs. Und wenn ich mal nicht reise, habe ich gewisse Routinen, die ich versuche wirklich tagtäglich mit einzubauen. Und solange ich die habe, komme ich auch durch meinen komplett, ja, unterschiedlich aufgestellten Arbeitsalltag, sagen wir einfach mal so. Also ich versuche morgens immer zwischen 6:30, 7 aufzustehen, aber ohne Wecker. Ich wache eh auf, dann wenn möglich ich mache einmal alles kurz auf, frische Luft und eine kleine Meditation, so 5 bis 10 Minuten. Dann hier so ein bisschen in der Küche. Ich lasse die erste halbe, dreiviertel Stunde auch komplett mein Handy weg. Na, dass ich da nicht gleich komplett zugebombt bin, weil aufgrund dessen, dass ich ja auch mit verschiedenen Zeitzonen zusammenarbeite, ist dann normal morgens dann immer schon relativ viel Nachrichten drauf. Deswegen lasse ich das weg und dann, wie gesagt, so ein bisschen Routine, ein bisschen Mobility, ein bisschen Stretching morgens. Ich habe einen Hund, mein Ein und Alles, mit der versuche ich morgens immer ein bisschen Zeit zu verbringen. Ja, und dann so ab 7:30 spätestens geht's dann los und dann schauen wir, was so auf dem Plan steht und ich habe sehr viele To-Do-Listen und bin da, was das betrifft, auch sehr gut organisiert. Ich glaube, sonst würde ich es anders gar nicht hinbekommen.
Ja. Wie viel trainierst du denn dann so am Tag, an so einem normalen Arbeitsalltag?
Naja, heute hat es angefangen, heute normaler Arbeitsalltag mit E-Mails. Heute Morgen dann jetzt den Podcast mit dir und danach geht es direkt in einen weiteren Videocall. Nach dem Videocall geht es direkt dann zu meinem Verein, zum Gärtner Sportpark, wo ich Bundesliga spiele. Dort habe ich eine halbe, dreiviertel Stunde, wo ich mit der Lucy, mit einer Freundin und Mannschaftskollegin bisschen mich warm spiele. Dann ab 14 Uhr bis 16 Uhr ein Paddle-Match. Danach, dort haben wir zum Glück die große Möglichkeit auch, dass wir direkt ein Fitnessstudio vor Ort haben. Dann werde ich noch ein bisschen dort um 16 Uhr ins Fitnessstudio, halbe, dreiviertel Stunde gehen, von dort nach Hause fahren. Dann bin ich hoffentlich so auf 18 Uhr wieder zu Hause. Ja, und dann geht's noch mal ein bisschen ran mit Arbeiten.
Wie viele Tage bist du denn im Jahr unterwegs? Oder anders gefragt, wie viele Tage im Jahr bist du denn überhaupt zu Hause?
Das ist eine sehr gute Frage, Debbie. Das variiert wirklich komplett und ständig. Ich war jetzt bis vor 1,5 Wochen, 3 Wochen am Stück unterwegs. Ich war eine Woche auf Mallorca, beruflich bedingt. Dann war ich 1, 2 Tage zu Hause, dann in Braunschweig, großes Turnier. Danach hatten wir direkt die Europameisterschaft in Madrid und bin jetzt aktuell einfach mal froh, 2 Wochen in Rheinstetten bei Karlsruhe zu Hause sein zu dürfen. Ich genieße auch unheimlich die Zeit zu Hause. Ich bin sehr gerne zu Hause und Thema Routinen, ja, ich genieße es dann auch immer. Ich wohne sehr nah am Wald, am Feld und am See. Einfach, wenn ich dann eine Stunde Zeit habe, mit meinem Hund rauszugehen und ein bisschen die Natur und notfalls auch von dort aus Telefonate zu führen, aber einfach mal nicht reisen zu müssen. Und diese Frage, wie viele Tage bist du unterwegs, wüsste ich manchmal selbst gerne, weil es so viel oft spontan reinkommt. Bei mir gibt es keinen Monats- oder Jahresplan, da gibt es ein paar fixe Termine, aber dann kommt immer wieder so viel schnell dazwischen, dass ich da doch immer sehr flexibel und spontan bin.
Auf welchem Trainingsplatz trainierst du denn am allerliebsten? Ich meine, du kennst ja jetzt sehr viele Trainingsplätze. All over the world quasi.
Ja, ja. Da habe ich viele. Da gibt es gar nicht den einen einzigen. Definitiv, wenn ich hier zu Hause bin, bei mir im Club, bei mir im Verein, beim Gärtner Sportpark, da haben wir die große Möglichkeit, 3 tolle Courts Indoor, als auch 3 tolle Courts Outdoor zu haben, weil wie man aktuell sieht, das deutsche Wetter ist doch ja so ein bisschen up and down und da kann man dann auch schnell bei schlechtem Wetter reingehen in die Halle. und muss deswegen nicht eine Einheit canceln. Deswegen, sobald ich zu Hause bin, definitiv bei mir im Verein. Auf Mallorca, wo ich auch viel Zeit verbringe, definitiv im Country Club. Einfach die Atmosphäre des Clubs. Dort werden wir auch jetzt ausbauen und in mehreren Projekten mit involviert sein. Hoffentlich bald über den Winter auch noch viel mehr Plätze als nur drei haben. Und dann Dubai, wenn ich in Dubai bin, habe ich natürlich so ein, zwei Anlagen, die World Paddle Academy, wo ich sehr gerne trainiere. Aber mein absoluter Lieblingsplatz war Anfang diesen Jahres, beziehungsweise im März, auf den Malediven. Ein Platz, ich bin Ambassadorin eines der Luxusresorts dort und hatte dort die große Ehre, 10 Tage verbringen zu dürfen. Und der Platz ist der schönste Platz. Nicht die beste Qualität des Platzes, aber gut. Aber du bist direkt am Meer und du hast direkt den Sonnenuntergang hinter dir. Also man muss immer ein bisschen unterscheiden. Will man den besten Platz zum Spielen oder ist die Atmosphäre einem wichtig? Aber wenn man da schaut, es gibt mittlerweile wirklich so viele Traumanlagen around the world und es wird immer mehr. Und was natürlich mir auch das Reisen geschäftlich vereinfacht, weil ich dann noch überall austrainieren kann.
Der Wahnsinn, wie sich auch die Paddlecourts mittlerweile vervielfältigt haben. Vor 3, 4, 5 Jahren gab es gefühlt keinen einzigen und jeder hatte nur irgendwie unbenutzte Tennisplätze an den Hotels. Und jetzt ist es das absolute State of the Art für die großen Hotels dieser Welt.
Weil auch immer mehr und mehr der Tourismus natürlich anfragt, weil du weißt immer, Angebot und Nachfrage, letztendlich geht es darum. Und immer mehr Tourismus und Touristen, wenn die mittlerweile sich für eine Urlaubslocation entscheiden, schauen nach einem Resort, einem Hotel, welches auch Paddleplätze zu bieten hat. Und du darfst nicht vergessen, der Otto-Normalverbraucher ist jetzt ja kein Leistungssportler. Und wenn der in Urlaub geht und sich ein bisschen bewegen möchte, kommen wir wieder zurück zu der einfachen Einstiegsbarriere beim Paddle, hat er natürlich auf dem Paddleplatz 10-mal mehr Spaß, wie wenn er noch nie Tennis gespielt hat und zum ersten Mal auf dem Tennisplatz ist, dann wird er relativ schnell wieder runtergehen.
Es ist, wie du sagst, einfach relativ einfach, Sport zu machen und auch gemerkt zu haben, dass man Sport gemacht hat.
Korrekt, korrekt. Wie du schon sagst, man macht Sport, ohne dass man eigentlich merkt, wie anstrengend das ist und wie viele Schritte und Kalorien man dann doch verbraucht und wie schnell die Zeit vorbeigeht. Das ist aber eben genau dieses, was ich meinte, dieses Spiel. Du hast dieses Spiel mit dabei. Das ist nicht dieses eintönige Laufen gehen oder Radfahren gehen, was auch sehr schön sein kann, was ich auch als mache, ja. Aber du hast dieses Spiel. Und dabei vergisst du einfach, dass du ja ständig in dieser Bewegung bist. Und die hast du natürlich beim Paddel. Der Ball kann auch nach einem Fehler nicht weit wegfliegen. Der bleibt ja meistens im Glaskasten drinnen. Du hebst den Ball auf und spielst direkt weiter.
Also wenn ich an meine Tenniskarriere zurückdenke, die eigentlich nicht vorhanden ist, aber ich bin meistens mehr und länger nach dem Ball gerannt. Also dem verloren gegangen.
Ja, ja.
Als dass wir wirklich gespielt haben. Glaubst du, dass das auch im Sinne von dieser schnelllebigen Gesellschaft, dieser Wandel, den wir auch erleben, passender ist zu dem Lifestyle der Menschen heutzutage, diese schnellere Sportart mit mehr Action, mit mehr Eventcharakter?
Ja klar, 100%. Wenn du heute schaust, du weißt ja selbst, ich komme ja aus dem Sportbereich, was sehr viel mit Lifestyle, mit Trends, mit Eventisierung zu tun hat. Ja. Und letztendlich geht es ja bei Eventisierung immer darum, Action reinzubringen, Emotionen reinzubringen und das auf relativ oder in relativ kurzer Zeit. Ja, du siehst das Gleiche ja bei der ganzen jungen Generation, die Aufmerksamkeitsspanne ist ja so niedrig. Weshalb ist TikTok so erfolgreich? Weil die da durchscrollen und die Aufmerksamkeitsspanne noch irgendwo zwischen 3 bis 7 Sekunden liegt. Und genauso auf dem Paddleplatz, du hast die Leute halt relativ schnell gecatcht, wie du beim Tennis eben selbst schon angedeutet, nicht unbedingt hast, vor allem wenn du eben Anfänger bist.
Ja, auch wie du sagst, also die 10 Trainerstunden, die haben bei mir nicht gereicht und ich kann bis heute noch kein Tennis spielen.
Du solltest mal mit mir auf den Paddleplatz kommen, Debbie,
das definitiv. Aber ich habe tatsächlich sehr, sehr gerne und relativ lang auch Squash gespielt.
Das siehst du mal, da bist du mir was voraus.
Das glaube ich nicht, aber aber aus dieser Erfahrung raus, Squash fand ich unheimlich, oder sagen ja auch viele, ist sehr, sehr hart, was die Gelenke angeht, wegen den starken Stops. Wie ist das beim Paddle?
Da hast du natürlich nochmal genau einen weiteren Vorteil, dass der Belag des Paddles, der Untergrund, sehr dämpfend, sehr gelenkschonend, sehr rückenschonend ist und genau diese harten Schläge eben nicht auf die Gelenke oder die Wirbelsäule kommen, wie es eben beim Squash der Fall ist.
Was denkst du denn, wie sich die Sportart Paddle hier in Deutschland über die nächsten 5 bis 10 Jahre entwickeln wird? Was siehst du da für Chancen und wie ist deine Rolle in diesen Chancen?
Paddle hat ein riesiges Potenzial. Vor allem in den nächsten 3 bis 5 Jahren wird die Kurve weiterhin steil nach oben gehen. Dann wird sie vielleicht ein bisschen stagnieren, wird aber nicht mehr weggehen. Paddle ist einfach, ja, es hat ein verbindendes Element letztendlich zwischen den Menschen, aber auch zwischen verschiedenen Generationen und Kulturen, weil letztendlich, sobald du auf dem Paddleplatz bist, ist es egal, ob du einen Jugendlichen hast von 12, 13 Jahren oder mit Oma, Opa oder Mama, Papa mit auf dem Platz sind oder auch welche Nationalität du hast, das spielt da alles keine Rolle, weil du hast ein Spiel zu viert, wo du letztendlich kommunikativ sein kannst, ohne letztendlich die Sprache sprechen wirklich zu müssen oder aus dem gleichen Kulturkreis kommen zu müssen. Und ich glaube, dass eben hier ganz, ganz viel diese Integration in komplett Deutschland und auch anderen Ländern immer, immer mehr werden wird und eben, dass es auch ein fester Bestandteil im deutschen Sport und des Vereinslebens wird.
Was müsste denn passieren, damit Deutschland zu einer absoluten Paddelspitzennation wird?
Naja, also wir müssen jetzt hier erstmal alle anderen Länder ein bisschen aufholen, was leider die Spanier, was jetzt leider, was die Spanier als auch die Argentinier schon machen, seit die auf Kindesbeinen stehen, ja. Und deswegen dauert diese Aufbauarbeit mit Sicherheit 5 bis 10 Jahre. Aber da ist Deutschland nicht das einzige Land. Da gibt es viele Länder, die eben jetzt erstmal 5 bis 10 Jahre da arbeiten dürfen, können, müssen. Ich glaube, dass der Deutsche Paddelverband hier definitiv gute Arbeit leistet, vor allem auch was den Jugendarbeit, die Jugend betrifft. Weil letztendlich, was wir brauchen, ist eine gute Jugendarbeit, gute Trainer, Akademien, letztendlich mehr Clubs, die letztendlich den Sport auch auf ein anderes Niveau bringen können. Weil du darfst nicht vergessen, für mich ist Paddel auf jeden Fall ein Sport, der in die Breite geht und auch weiterhin gehen wird. Heißt, es ist ein absoluter Breiten- und Gesellschaftssport, den jeder letztendlich spielen kann. Und dann hast du, das ist die andere Seite der Medaille, natürlich auch den Leistungssport. Da hast du natürlich ganz andere Ansprüche und ganz andere, ja, letztendlich Faktoren, die du brauchst, um hier auch wirklich Leistung zu bringen. Und da gehört eben eine gute Jugendarbeit, gute Trainer und Akademien mit dazu.
Wirst du bei dieser Arbeit dann auch mit involviert sein?
Schau mal hin, wohin die Reise geht. Wie du vorhin schon selbst gesagt hast oder gesehen hast, ist ja mein Leben sehr multidimensional aufgestellt, nennen wir es einfach mal so. Da gibt es ja viele Aspekte und Projekte, Faktoren, die mir Spaß machen, an denen ich arbeite. Paddle wird definitiv immer Teil meines Lebens, hoffentlich sein und bleiben. Und wenn ich dem Deutschen Paddleverband helfen kann, werde ich das definitiv auch immer tun. Ob die Reise, was Paddle betrifft, jetzt in der Jugendarbeit gehen wird, ob es als Funktionärin wird oder doch mehr Veranstalterin. Schauen wir einfach mal, was das alles so bringt. Ich bin da auch viel im Austausch mit anderen Ländern, mit anderen Verbänden, mit anderen Nationen. Wie du ja mittlerweile mitbekommen hast, reise ich ja auch immer ganz gerne. Und da schauen wir mal, welche Brücken man da so bauen kann und wohin die Reise geht.
Ich glaube tatsächlich, dass du da ziemlich prädestiniert für bist, dich da in den verschiedenen Ländern und dir verschiedene Blueprints, State of the Arts anzugucken und das dann mit nach Deutschland zu bringen, oder?
Ich glaube, dass es einerseits ist, natürlich mit nach Deutschland zu bringen, definitiv, aber auch den Austausch mit den anderen Ländern zu haben, ne? Auch zu schauen, okay, wo kann man vielleicht auch Kooperationen eingehen oder wo platziere ich eben auch mich als Denise in anderen Ländern? Wie schon erwähnt, ich bin ja auch da viel mit Dubai mit tätig oder auch Mallorca und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist einfach, ja, ein Mix aus allem ein bisschen.
Hast du denn auch so eine Art Lieblingsprojekt, Herzensprojekt irgendwie, von dem du uns noch was erzählen magst?
Ich habe einige Projekte, die gerade so ein bisschen am Anlaufen sind, aber ich möchte da einfach auch gar nichts jinxen. Das sage ich dir ehrlich, wie es ist. Deswegen verfolgt mich meine Reise. Schaut auf meinen Social-Media-Kanälen rein, wenn ihr wollt. Aber ich will da nicht zu früh irgendwas, ja, momentan rausposaunen, was vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht. Schauen wir mal, wohin das alles so geht. Aber definitiv im Sport, definitiv auch viel mit Paddle, vielleicht auch eine Kombination mehrerer Sportarten, wer weiß.
Das klingt ja schon mal spannend. Du hast es gerade schon gesagt. Schaut mal auf der Denise ihren Instagram-Account. Du hast 36.000 Follower. Du bist eine richtige Social-Media-Sport-Persönlichkeit/Influencerin.
Spannend, spannend, diese Titulierung zu hören für mich immer. Da ich glaube, ja, mein Leben ist part-time definitiv den Social-Media-Kanälen auch gewidmet. Was natürlich mit meinem Pensum, das ich fahre, nicht ganz so einfach immer ist und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Arbeit ja brauchen könnte, ein bisschen mehr Professionalität. Aber irgendwann muss ich auch mal schlafen, ja, selbst ich. Also deswegen ja, definitiv. Und ich versuchte auch viel mit Paddle und vom Lifestyle mit reinzubringen und zu zeigen, vielleicht sollte ich da noch ein bisschen mehr machen. Aber ja. Persönlichkeit oder sonstiges. Ich bin einfach die Denise, Paddelspielerin und Businessfrau und versuche das Beste daraus zu machen.
Du bist so eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Es ist der Wahnsinn, Denise. Ich bin total geflasht von dir.
Dankeschön, das ist sehr nett, was du sagst. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig immer ist, dass man nie vergisst, woher man kommt und wie dankbar man sein darf, muss, was man alles machen kann und darf. Also die Möglichkeit, gesundheitlich zu haben und auch in einem Land zu leben, wo man sowas umsetzen darf und kann, sind wir ehrlich, das ist ja nicht ganz so vielen Menschen vergönnt. Und deswegen, ich würde da, wie gesagt, also mein Leben ist alles andere als unstressig oder wenig und Langeweile. Das Wort existiert nicht wirklich in meinem Wortschatz. Aber ja, ich bin dankbar dafür und habe da auch viel Freude, diese Projekte anzugehen, umzusetzen und das alles miterleben zu dürfen.
Wir kommen jetzt so langsam tatsächlich schon Richtung Ende des Podcasts. Ich freue mich aber noch auf das, worauf du dich in diesem Jahr sportlich oder persönlich noch am allermeisten freust. Was sind deine Top 3 Highlights dieses Jahr noch?
Ganz ehrlich, so gehe ich nie an die Sache ran. Also es gibt ein Highlight, definitiv. Wir haben noch die Top 8 der Europameisterschaft. Wir haben uns für die besten 8 Mannschaften in Europa qualifiziert. Die findet im Oktober statt. Also wenn es ein sportliches Highlight geht, definitiv die Top 8. Wobei wir da wahrscheinlich so ein bisschen den Hintern versohlt bekommen haben werden. Dann natürlich da auch Länder wie Spanien mitspielen. Und da ist man dann doch chancenlos. Aber einfach die Möglichkeit zu haben, gegen diese Länder spielen zu dürfen, das ist natürlich toll. Und natürlich auch zu sagen, wir haben uns für die besten 8 qualifiziert und sind so weit gekommen den ganzen Weg, ist natürlich auch schön. Also definitiv, das ist eins meiner sportlichen Highlights. Dann werden wir noch die deutsche Meisterschaft mit unserer Mannschaft haben, mit der Bundesliga. Da haben wir unseren Titel zu verteidigen. Wir sind auch, also unabhängig von meiner deutschen Meisterschaft, meiner dreifachen, meiner amtierenden, sind wir auch mit der Mannschaft aktueller deutscher Meister. Auch da hoffen wir, den Titel dieses Jahr verteidigen zu dürfen. Das gehört definitiv sportlich auch dazu. Privat möchte ich einfach, dass ich weiterhin gesund, verletzungsfrei bleibe, bin und meine Projekte weiter so nachverfolgen kann, wie ich es aktuell tue.
Das klingt ja spannend. Kann man die Europameisterschaft dann irgendwo sehen? Kann man die verfolgen? Kommt es im Stream
oder? Ja, so? Ja, die kannst du alle, jedes Match auf YouTube verfolgen. Da hat die Internationale Paddle Federation, das ist die FIP, hat einen eigenen Kanal und dort werden immer alle Matches live gestreamt oder kann man auch im Nachhinein definitiv nochmal anschauen. Aber wenn es im Oktober dann soweit ist, findet ihr auch immer die ganzen Links und die ganzen Zugänge auf meinen Social Media Kanälen.
Und das ist wieder eine perfekte Vorlage von dir, liebe Denise. Vielen Dank. Wenn ihr Interesse habt an Denise, an Paddle, an ihren Projekten, an dem, was noch kommt, dann könnt ihr sehr, sehr gerne folgen auf Instagram. Man findet dich, glaube ich, auch einfach nur unter Denise Höfer.
Ja, denise.höfer.3005, weil wie du ja schon weißt, Zwilling, 30. Mai.
Also auch ein relativ früher Zwilling. Ich habe 2 Tage vor dir Geburtstag.
Das siehst du mal. Können wir deinen Geburtstag raus und meinen reinfallen, so ungefähr.
Das ist eine gute Idee. Dann treffen wir uns nächstes Jahr zu unseren Geburtstagen und spielen Paddle.
So ist der Plan, Geburtstagspaddle.
Uns dürft ihr auch sehr, sehr gerne folgen und uns Feedback geben zur Folge, zu allem, was wir so machen, wen ihr noch hören möchtet. Haut raus, ihr findet uns online unter www.sportregion-stuttgart.de, auf Instagram unter Sportstuttgart und auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass du mein Gast gewesen bist heute, Denise. Hoffe, dass alle jetzt rausgehen und sich einen Paddelschläger kaufen.
Will ich doch auch hoffen. Und ihr müsst euch am Anfang nicht mehr einen Paddelschläger kaufen. Ihr könnt den einfach mal ausleihen und testen. Einfach mal auf den Platz gehen. Und fast jede Anlagen, falls ihr alleine seid und nicht gleich 3 weitere Spieler habt, bieten einmal die Woche gewisse Treffs an, Afterworks, Americanos, wo ihr einfach mal vorbeischauen könnt und einfach in der neuen Community den Sport mal ausprobieren.
Vielen Dank.
Ich danke dir, Debbie. Vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns auf dem Paddelplatz.
Ah ja, das machen wir. Vielen Dank fürs Einhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Debbie.